Hey, bevor wir in die Folge starten, ein kleiner Hinweis. Wenn ihr den Controller-Poesie-Podcast unterstützen wollt, dann laden wir euch herzlich ein, auf unsere Patreon-Seite zu kommen und uns dort zu supporten. Schon ab 5 Euro bekommt ihr beispielsweise Bonusfolgen, die ihr gerne anhören könnt zu alten Klassikern. Oder aber auch den exklusiven Zugang zu unserem Discord-Server, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Kunibert-Vorschläge zu machen. Alle Infos findet ihr auf unserer Patreon-Seite. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder ihr sucht einfach mal bei Google nach Controller Poesie Patreon und checkt das mal aus. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Jess Corden hat getwittert, Breaking, Tango Gameworks has been acquired by Krafton Inc. as well as Hi-Fi Rush. Wir haben vor einigen Wochen schon darüber berichtet, dass Tango Gameworks von Microsoft eigentlich abgesägt wurde. Einer von 4 Studios, die geschlossen werden sollten. Jetzt gibt es die erfreuliche Nachricht, die es auch schon seit einiger Zeit jetzt auch nicht mehr so oft gibt, nach ganzen Studioschließungen und Entlassungswellen und so weiter, dass eben dieses talentierte Studio Tango Gameworks weitermachen darf. Und zwar unter der Flagge von dem südkoreanischen Publisher Krafton Inc. Die haben die gekauft mit, also samt der Marke Hi-Fi Rush. Allerdings die anderen Marken fallen dann nicht darunter, also Ghostwire Tokyo und The Evil Within und der ganze Kram, die bleiben in Hand von Microsoft, aber Tango darf mit Hi-Fi Rush weiterziehen und weiterhin Videospiele produzieren. Das frag ich euch, seid ihr genauso glücklich wie ich?
Ja, das finde ich auf jeden Fall cool und finde das auch recht unerwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht, dass das Studio jetzt gerettet wurde, dass die irgendwie unter einem neuen Namen weitermachen gegebenenfalls als Team, das kann man, hätte man schon sich, also hätte man sich denken können, aber dass die jetzt einfach so als Ganzes aufgekauft werden und einfach eins zu eins weitermachen, ist schön. Aber was mich halt total wundert, dass Microsoft tatsächlich die IP verkauft hat, dass die Hi-Fi Rush abgegeben haben. Die haben natürlich noch so ein Agreement gemacht, dass das Ding weiter auf Game Pass bleiben muss oder hast du nicht gesehen, ne? Aber dass Microsoft, also Xbox ist nicht mehr der Besitzer der Hi-Fi Rush IP und die haben auch schon angekündigt, also Krafton, sie werden die IP weiter ausbauen, sprich es wird sicherlich einen zweiten Teil geben und das Spiel wird auch demnächst sicherlich auf der Switch landen, nachdem es ja schon Anfang des Jahres auf der PlayStation 5 und auch auf der PlayStation 4, ne, gelandet ist. Mhm.
Jo. Als ich das gelesen habe, habe ich mich erstmal gefreut, weil ich glaube, dass wir noch sehr viel von Tango Gameworks sehen werden. Das Studio hat sehr viel Potenzial und gemessen an anderen Studios besteht es ja auch noch nicht so lange. Ne? Also wir reden hier von Xbox 360-Ära. Wann kam The Evil Within? 2013 oder so?
Ach, 14. Um Gottes Willen.
14 sogar. 14. So. Das heißt, die haben noch einiges vor sich und ganz viel Potenzial, auch ohne Shinji Mikami. Ich glaube, da werden wir noch ganz viel sehen und ich freue mich natürlich auf ein potenzielles Hi-Fi Rush 2. Andererseits muss man halt auch sagen, dass diese Aktion halt auch gezeigt hat, wie viel Microsoft von der Marke Hi-Fi Rush hält. Ne? Ich erinnere da an das ganze PR-Geblubber von wegen, wir möchten kleinere Award-bringende Spiele haben in unserem Portfolio. Ja, und dann geht man hin und verkauft einfach die IP Hi-Fi Rush. Ne?
Vor allen Dingen die einzige IP, die in den letzten Jahren mal so richtig für Aufsehen geregt hat.
Genau.
So, ne? Ja. Das muss man schon sagen. Es ist schon komisch. Ich hätte das jetzt auch ehrlich gesagt nicht weitergegeben, sondern da noch weiterhin ausgebaut, weil scheinbar zieht die Marke, ja. Oder?
Ja, in einem Jahr, wo die ihre beiden Heilsbringer Forza Motorsport und Starfield nichts gerissen haben, dann war es halt Hi-Fi Rush quasi quasi Microsoft die ganzen oder den einen Game Award Nominierung oder Award sogar gebracht hat. Echt total weird, also
ja, muss man
auf
nicht
der
verstehen.
Einen Seite wie immer laber, aber nix dahinter, ne? Das ist ja typisch, ey.
Ja. Aber es geht weiter.
Ja, man darf aber nicht das Ganze wieder überschätzen, weil wir haben mit Krafton Inc., ein südkoreanisches Unternehmen, das scheinbar sich globalisieren möchte und selbst auch schon bekannt gegeben haben oder das in ihrem Statement auch schon erwähnt haben, dass sie sich freuen, jetzt auch mal einen Fuß in der japanischen Videospielszene setzen zu können, weil sie jetzt auch eben das japanische Unternehmen oder Studio aufgekauft haben, Tango Gameworks. Und die wollen sich höchstwahrscheinlich auch ein bisschen vermarkten oder weiter ausbreiten und ihre Unternehmungen verstärken, sind aber auch nicht immer ganz, wie sagt man, wir haben gelernt in den letzten Jahren, dass wenn Studios aufgekauft werden, sollte man das nie immer als der Heilsbringer sehen, sondern immer vorsichtig sein, ein bisschen skeptisch, weil wir genug Fälle hatten, in denen Studios aufgekauft wurden, dann Spiele entwickelt wurden und dann wurde es ein Flop und das Studio war geschlossen. Deswegen aufpassen.
Ein Paradebeispiel ist ja auch Embracer, ne? Also anfangs haben wir sie gefeiert und dann kam die Kehrtwende.
Ganz genau. Aber vor allen Dingen, weil bei Embracer muss man noch dazu sagen, was da das Besondere war. A, weil sie halt wirklich in einem absoluten Tempo Studios einfach aufgekauft haben und dann immer größer und größer und größer wurden, wie so ein Schneeball. Auf der anderen Seite haben sie dann eben auch Spielereien und Marken wieder ins Rollen gebracht oder aufkeimen lassen, von dem wir schon lange nichts mehr gehört haben. So, weißt du, das war auch das Interessante, dass plötzlich dann sowas wie ein Soul Reaver oder wie Deus Ex oder wieder mal so ein Thema war und wir dachten so, oh, okay, also scheinbar sind das Videospiel-Konnoisseure, die so wie wir aus der 6. Konsolengeneration kommen.
Ja, genau.
So, aber nee, das ist es letztendlich nicht. Und bei Krafton könnte das genau das Gleiche sein. Deswegen immer abwarten, ne?
Genau, wie gesagt, die sind auch die Publisher von The Callisto Protocol und auch da gibt es ja so einiges Hickhack zwischen Glenn Schofield, dem Studiochef von, wie heißen die eigentlich? Striking Distance, Distance, die Callisto Protocol gemacht haben und Krafton selbst. Jeder schiebt sich da die Schuld so ein bisschen in die Schuhe, warum das Spiel gefloppt ist, weil der Glenn Schofield hat auch gesagt, ja, wir wurden getrieben, das Spiel schnell rauszurushen, ne? Hätten wir nur noch 3,5 Monate Zeit gegeben, wäre es ein Meisterwerk geworden. Nein, das hat er nicht gesagt, aber dann hätte er seine Vision verfüllen können und dementsprechend, also die sind jetzt auch nicht, die haben jetzt nicht nur eine weiße Weste, ne? Also da muss man auch vorsichtig sein. Ich habe auch keinen Bock auf ein Hi-Fi-Rush, das rausgerusht wird, nur um da jetzt schnell quasi das Ganze zu monetarisieren, um die Kosten wieder einzuspielen. Na, bitte lass dem Ganzen Zeit. Ja.
Ganz genau. Ja. Muss mal abwarten.
Aber?
Was kommt?
Ich wollte gerade, weil wir ja gerade darüber reden, über Hi-Fi Rush, ein Spiel, was von der Xbox auf die PlayStation 5 und wahrscheinlich jetzt auch auf die Switch portiert wurde, im Zuge der ersten Welle der Microsoft Multiplattform, ich weiß gar nicht, wie man das, wie nennt man das? Welle wollte ich schon sagen, ich habe ja schon Welle gesagt. Naja, auf jeden Fall sind da ganz, ganz starke Gerüchte im Umlauf. Heute war meine ganze Twitter-Timeline voll, dass nächste Woche im Zuge der Gamescom ein weiterer großer Titel für PlayStation 5 kommen soll, der sonst ja zur Xbox gehört. Andi, hast du da was gehört?
Ich habe zwei Titel gehört tatsächlich. Anfangs habe ich gehört, dass Amazon UK wohl was geleakt hätte, weil sie schon Produktinformationen veröffentlicht haben, dass im September Forza Horizon 5 auf PlayStation 5 erscheinen soll. Und dann wenig später habe ich von einem anderen Leaker, der wohl schon die ein oder andere Trefferquote vorweisen konnte, gehört, dass es sich eben nicht um Forza Horizon handeln sollte, sondern um Starfield.
Ja, das habe ich beides jetzt auch schon gehört. Und es ist, glaube ich, erwartbar, dass weitere Microsoft-Spiele in den nächsten Jahren, Monaten auf der PlayStation 5 landen. Und ein Forza Horizon 5 macht auf jeden Fall Sinn. Es ist ein Live-Service-Game. Es ist nicht der aktuellste Titel der Forza-Reihe, das ist Forza Motorsport, ne? Sondern ich glaube, aus dem Jahr 2022 ist Forza Horizon
5. Wenn nicht sogar ein bisschen früher.
21.
Ja, 21.
Ja, es würde richtig viel Sinn machen. Und gerade weil ja auch die PlayStation generell im europäischen Markt sehr stark ist und der europäische Markt ja auch sehr motorsportaffin ist, sehe an ein Gran Turismo, was ja seit Jahren immer noch in den Charts ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass das wird wie die Faust aufs Auge passen. Das wird von der PlayStation Community, also das wird völlig embraced und aufgenommen und ich glaube, das wird ähnlich wie Sea of Thieves ein gigantischer Erfolg werden.
Aber hört ihr das gerade? Hört ihr das auch? Irgendwie habe ich ein Echo im Kopf von Phil Spencer, der sagt, es wird kein großes weiteres Spiel mehr auf anderen Konsolen erscheinen. Damals im Talk.
Ja, aber das sollte dann jedem klar sein, dass das alles nur Marketing-Bullshit war, weil, ne?
Ich glaube, der Jansel hat das, glaube ich,
gleich reingegrätscht.
Ja, ich glaube, Jansel hat das, glaube ich, schon vor 10 Folgen oder so prophezeit, und das scheint sich ja zu bewahrheiten, was ja auch komplett logisch ist nach all dem, was so aktuell an Umstrukturierungen und Priorisierungen bei Microsoft halt eben gerade ansteht. Ja. Deswegen, man muss halt einfach sagen, und das ist so eine da habe ich jetzt keine genauen Zahlen, aber so eine Nebeninfo. Es gab wieder waren das Quartalszahlen zu Hardwareverkäufen, und die sind nochmals stark gesunken bei der Xbox. Das ist einfach, ich glaube, da sieht sich halt Microsoft irgendwo in einer anderen Ecke eher die Prioritäten zu setzen als jetzt bei der Hardware. Und das merkt man, und das ist halt eben dieser Schritt, und deswegen macht das auch, glaube ich, absolut Sinn.
Ja, es ist nicht nur die Hardware. Ich habe letztens so eine Vergleichszahlen gelesen. Nintendo während dieser Konsolengeneration, also seit Start der Switch, und Sony seit Start der PlayStation 5 haben irgendwie einen Gewinnzuwachs von 60% gemacht. Und Microsoft, abzüglich der Käufe von Activision, wäre quasi bei, ich glaube, 2,3%. Ne? Also die einen haben 60% plus gemacht, die anderen 2%, also quasi Stillstand. Und das halt, wo man halt so gehypt in diese neue Generation reingestartet wurde mit der besten Technik und der Game Pass wird alles verändern. Ja, Pustekuchen, ne? Im Endeffekt bist du jetzt ein Third-Party-Publisher und dein Hardware-Geschäft hast du dir vollkommen ruiniert und du ziehst jetzt weiter. Also
ja, man muss aber fairerweise sagen, aber dass vor der E3-Zeit auch diverse Gerüchte bestanden, dass Microsoft zur E3 das ein oder andere für PlayStation ankündigen wird, und das ist ja auch nicht passiert. Also man muss das immer noch mit Vorsicht
sehen. Das muss man natürlich differenzieren.
Das sind immer noch Gerüchte, und ich liebe meine Xbox, nachdem die jetzt wieder repariert hier steht, habe ich auch sehr viel wieder damit gespielt, alles gut. Ne? Also wir wollen hier nicht wieder rumhaten. Ich höre schon die Kritiker buhen, aber Microsoft macht halt gerade nicht nachvollziehbare Sachen, und das wäre halt eine weitere dieser Sachen. Also wundern wird es mich nicht, aber so als Xbox-Fanboy will ich nicht sagen, aber als Xbox-Fan würde ich schon mit einem weinenden Auge dem Ganzen zuschauen, denn damit hat sowohl die Xbox-Marke als solche, aber auch natürlich die Hardware an sich immer weniger Daseinsberechtigung. Ne?
Da grätsche ich aber jetzt noch ein bisschen rein. Ich kann das nämlich schon so ein bisschen nachvollziehen, einfach aus wirtschaftlicher Sicht. Muss man ja auch einfach fairerweise sagen, weil über kurz oder lang wird mit diesem Weg Microsoft einfach der größte Game-Publisher oder die größte Gaming-Marke überhaupt werden. Ne? Mit Activision jetzt natürlich. Und auch wenn sie jetzt immer weiter ihre Spiele auf allen Systemen anbieten können, hast du einfach die größte Reichweite, die du dir denken kannst. Stell dir vor, ein Gears 6 kommt gleichzeitig auf PlayStation 5, Switch 2, PC und Xbox-Konsole. Das Ding verkauft sich dann millionenfach, das hat noch kein anderer gesehen, ne? Dementsprechend wirtschaftlich gesehen kann ich das ja total nachvollziehen. Sie haben es ja nur noch lang genug versucht auf anderen Wege, und das warst du halt immer, kamst du nicht halt ganz ran an die beiden Platzhirsche, dann machst du halt jetzt mal einen anderen Schritt, und das kann ich schon nachvollziehen. Als Consolero, als Fan natürlich, der auf seiner Xbox Hardware, der das möchte und nicht ausweichen oder so, oder auch Exklusivtitel, auf die steht, da ist natürlich schon ein weinendes Auge bei mir, aber da muss ich auch schon fairerweise sagen, wirtschaftlich macht das Sinn.
Ja gut, aber dann mach es vernünftig wie Sega, cut the line und sagt, wir machen jetzt nur noch Third Party, aber dieses Rumgeeiere, ja, Xbox bleibt bestehen, wir planen neue Hardware, Xbox Handheld ist im Gespräch, bla bla blub, und dann alles nochmal Third Party machen, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Dann mach's wie Sega, geh Third Party und alles ist gut. Stellt euch vor, die hätten damals den Dreamcast beibehalten und hätten ihre Sonics und Shenmues und keine Ahnung was auf andere Konsolen veröffentlicht. Da hätte man denen doch schon den Vogel gezeigt damals.
Ja, aber die haben halt nicht die Kohle, die Microsoft hat, die sie da einfach rein. Denen kann das ja im Endeffekt, ne? Im Endeffekt muss nur eine grüne Zahl unterm Strich stehen bleiben. Alles andere ist denen ja wohl offensichtlich egal. Und die können da das Geld reinpumpen, um das weiter zu machen. Ne? Und ist ja auch einfach schön, muss man ja auch mal sagen, auch wenn sie ja noch, die werden ja weiter eine Konsole produzieren, vielleicht noch nächste, also die nächste, dass man zumindest dann noch eine anbietet für die Leute, die halt ausschließlich Xbox zocken, dass die halt auch noch die Möglichkeit haben, Weil wenn du halt, wenn es gar keine Konsole mehr geben würde, das wäre schon, ja, krass.
Ja, naja. Ja. Ich glaube, wir wiederholen uns jetzt noch so ein bisschen, deswegen können wir auch sehr gerne einfach mal rübergehen zu der anderen Seite. Und
ja,
zwar,
lass mal über Sony meckern, die haben nämlich auch ein bisschen...
Ja, also das ist, da kann man auch vielleicht hier so ein bisschen die Teilschuld auf jeden Fall bei Sony schieben, aber was da bei Bungie halt gerade abgegangen ist, ist halt eben auch irgendwo eine krasse Sache. Bungie wurde 2022 von Sony für 3,2 Milliarden Dollar gekauft, wo man sich schon immer gefragt hat, also schon ein krasser Betrag eigentlich, so für ein Studio, das halt die Destiny-Marke hält, aber sollte ja irgendwie zukunftsweisend sein für die Live-Service-Richtung, die Sony einschlagen wollte. Das hat man dann gemerkt, okay, der Trend nimmt langsam ab, aber das dauert trotzdem so lange, bis man die Spiele entwickelt und so weiter. Bungie war da so ein bisschen das zentrale Fungurius, aber letztendlich hat das nicht so geklappt und Bungie musste jetzt umstrukturieren, heißt es von CEO Pete Parson, und musste 450 Mitarbeiter entlassen. Darunter waren Führungskräfte und erfahrene Leute dabei, also jetzt nicht irgendwie einfach irgendwelche QA-Tester, sondern wirklich auch wichtiges Stammpersonal, die an mehreren Projekten oder beziehungsweise an ein Projekt gearbeitet haben, das nicht Destiny 3 war, sondern ein Destiny Spin-off, welches jetzt allerdings nie rauskommen wird, und man will auch in Zukunft an Marathon arbeiten. Das ist ja das andere, ich glaube, ist das der Hero-Shooter oder was ist das nochmal genau?
Ja, ich denke mal sowas
in der Richtung.
So ein Live-Service-Action-Spiel.
Genau, ne? Und Destiny 2 wird so noch etwas weniger Support bekommen, wird noch am Leben erhalten, aber nicht mehr so diesen vollen Fokus. Und da war es erstmal schon mal die Schreckensmeldung, die natürlich scheiße ist. Aber dann kamen halt auch schon so ein paar Sachen auf, wo man sich fragt, okay, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass die Anschuldigung der Mitarbeiter an Pete Parson, dem CEO, der scheinbar mit dem Geld, die er von Sony erhalten hat, der hat halt wirklich sein Studio Bungie so heftig krass verkauft, mit so einem hohen Wert, dass er mit dem Geld erstmal krass viele Autos gekauft hat, also wirklich viele. Also wirklich viele Autos, teure Autos, fast jede Woche eins oder so. Und halt eben komplett falsch gewirtschaftet hat. Und Hiroki Totoki, das ist der neue Chef von Sony, hat in einem Interview im Februar 2024 auch mitgeteilt, dass er von Bungie sehr überzeugt ist und von ihren Leuten. Aber bei der Führungsriege, da ist noch Luft nach oben, hat er gesagt, was natürlich schon irgendwie sehr dubios ist, so eine Aussage. Aber scheinbar hat er schon gecheckt, dass da, also gerade in der Führungsetage bei Bungie halt wirklich, also weiß nicht, was da los ist.
Ja. Ja, so wie ich das gehört habe, ist jetzt Herman Hulst, also der PlayStation-Chef, auch jetzt erstmal Bungie über Chef, ne? Der überschaut das jetzt gerade alles. Und du sagst ja, es wurden ja über 300 Mitarbeiter entlassen, aber die Hälfte davon wurde zu Sony transferiert. Die sind da bei irgendwelchen Studios untergekommen. Und gleichzeitig wurde doch auch noch ein neues PlayStation-Studio gegründet, was jetzt dieses eine neue Spiel, was sie in der Hinterhand hatten, unter PlayStation-Banner weiterentwickeln wird, diese Sci-Fi-IP. Ich weiß nicht, ob das ein Bungie, Destiny-Spin-Off war.
Ja, ne? Scheinbar.
Ja, also war vorher sicherlich ein Multiplattform-Titel, jetzt bezweifle ich das. Das wird maximal auf dem PC dann noch kommen. Aber hoffentlich dann, ja, sorgenfreier als bisher. Aber im Grunde muss man sagen, 3,6 Milliarden dafür, dass das jetzt da so irgendwie, keine Ahnung, dieser Vorstoß ins Live-Service-Game-Universum werden sollte, das war jetzt wirklich nicht gerechtfertigt. Ist ja auch nicht nur das. Bungie war ja auch dafür zuständig, dass die haben ja quasi auch bei Naughty Dog und bei, war das Insomniac Games oder bei irgendeinem anderen Studio nochmal reingeschaut und quasi zwei Games gecancelt, ne? Einmal dieses, im Grunde, also die haben Feedback gegeben, woraufhin Naughty Dog gesagt hat, wir canceln dann mal unser Last of Us Multiplayer-Projekt. Und was war das andere, was gecancelt wurde? Ich glaube, das war nicht in bei Insomniac oder bei Gorilla oder so. Und da hat Jason Schreier jetzt auch geschrieben, dass da einige hochrangige Köpfe bei Sony ihren Platz räumen mussten. Also eine absolute Fehleinschätzung in diese Live-Service-Ausrichtung. Viel Geld, was verbraten wurde. Mhm. Und im Nachhinein, wenn ich mir denke, du kaufst für 3,6 Milliarden Bungie, während Microsoft für das Doppelte, für 7 Milliarden, Bethesda bekommen hat, was wirklich, ich meine, überleg mal Xbox die letzten 4 Jahre und zieh Bethesda ab, was sie auf den Markt gebracht hätten. Das wäre nicht viel gewesen. Das wäre quasi gar nichts gewesen. Ne? Das war deutlich, deutlich der bessere Deal, obwohl das wohl zum Anfang niemand gedacht hätte, wo man gedacht hat, 7 Milliarden für Bethesda. Aber hey, wenigstens kam da was bei rum. 3,6 Milliarden für Bungie, Standpunkt jetzt, schön in den Sand geballert. Ja,
das ist hat richtig. Bungie nicht Bravo. Auch ihre Finger am Spiel gehabt bei Concord?
Wie bitte?
Hat Bungie nicht auch seine Finger im Spiel gehabt bei Concord? Bei diesem ja, neuen
sicherlich, Hero-Shooter, die haben das alles überwacht,
der ja auch Helldivers mega gefloppt ist.
Das haben sie ja durchgewunken. Also ja, das ja. Scheinen die ja Potenzial gesehen zu haben. Ich habe es gespielt, ich fand es jetzt, es war halt ein Spiel, ne? Aber er hatte jetzt kein unique selling point, wo ich sagte, yo, das ist es. Es war 3 Runden gezockt und ja, Hero-Shooter halt, ne?
Ja, da werden wir dann auch sehen, also da merkst du ja auch ja schon den Tenor der Spielerschaft, was bezüglich Concord, obwohl die spielen, sagen, es ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber das ist einfach viel zu spät. Das Spiel kommt ja jetzt auch schon in ein paar Wochen und dann wird sich zeigen, wie sehr
nächste
das...
Nächste Woche, ne?
Oh, ist ja schon nächste Woche sogar, ja. Also,
es kommt Ende August, ja.
Ja, wird sich zeigen, wie sehr das gegen die Wand gefahren wird, weil ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, keine Überraschung oder es ist jetzt kein hoher Einsatz, wenn man sagt, das Ding wird floppen. Bin mal sehr gespannt, aber ja, das ist einfach, da hat man sich halt wieder, oder da hat man aufs falsche Pferd gesetzt, dass diese ganzen Game-Service-Game-Sachen total die Zukunft sind. Scheinbar nicht, die Leute haben keinen Bock mehr. Man kann auch einfach, das ist auch so logisch, man kann einfach auch nicht seine Zeit in 4, 5 Live-Service-Games gleichzeitig stecken. So, die Leute haben schon ihre Spiele gefunden und dann gehen sie aber auch vielleicht nur nach ein paar Jahren mal wieder weg und zu einem nächsten oder was auch immer, weil überall ja Content nachgeschoben wird. Ja, und das ist dann eben jetzt total in die Hose gegangen.
Ja, es ist aber auch so dumm, ey. Du hast da eine Formel, die absolut funktioniert. Also Sony zwischen 2018 und 2021, die Games, Singleplayer-Games, die da rausgekommen sind, ne? Von God of War über Spider-Man, über Last of Us 2, bis hin auch so kleinere Titel wie Returnal, Ghost of Tsushima, wirklich 1A Singleplayer-Games, die alle abgefeiert habe. Man findet eine Formel, die offensichtlich funktioniert und natürlich auch davor die Jahre schon gut funktioniert hat und denkt sich dann, ja, wir müssen da jetzt was ändern, ne? Ich weiß nicht. Offensichtlich, und man hat ja gesagt, man ist zweigleisig gefahren und hat noch andere Projekte, man hat ja auch weiter die Singleplayer-Games, die man dann gleichzeitig rausholt. Ja, wo sind die denn? In den letzten 2 Jahren? Gab's da mal ein Showcase oder so? Nein, da war gar nichts. Das waren kleine Games, Überraschungshits, wie jetzt Helldivers 2 oder ein Astrobot, aber diese großen AAA-Games, ja, Spider-Man 2 letztes Jahr, 1, ne? Das kann mir doch keiner sagen, dass das nicht beeinflusst hat.
Und wir wissen nicht, was da kommt gerade, weil Lineup von Sony sagt Astrobot und unbekannt. Sonst gar nichts.
Genau, und sonst gar nichts. Es wird wirklich mal Zeit. Da kann man, das muss man zumindest, Microsoft versucht es zumindest. Die merken, okay, es funktioniert nicht, dann müssen wir andere Wege gehen. Die mögen vielleicht nicht allen gefallen, aber jetzt einfach einen Weg zu gehen, der auch nicht funktioniert, macht es ja nicht, ne, macht ja keinen Sinn. Aber wenn du einen Weg hast, der funktioniert, dann bleib doch erstmal auf dem, anstatt da denn irgendwie zwanghaft versuchen, den Schritt vorweg zu laufen. Du bist doch schon vorweg, dann mach doch das, was du kannst und perfektioniere das. Ne? Macht Nintendo übrigens seit Jahrzehnten.
Und das erfolgreich, so. Die Switch ist auf der Zielgeraden gerade und die hauen trotzdem jeden Monat ein neues Spiel raus.
Genau, jeden Monat ein First-Party-Game. Na, die Qualität ist natürlich nicht auch immer überragend.
Ja, es sind kleinere Spiele, größere Spiele, aber der Mix macht's ja.
Der Mix macht, genau, du sagst es, ne? Und nur auf Nintendo Switch, nicht auf dem PC noch mit rumalbern und so. Das verwurstet alles deine Marken und deine Hardware.
Ja, und siehe da, 143 Millionen Switch-Verkäufe geben denen recht, ganz einfach.
Yes.
Ja, also, das spielt so beides eine Rolle. Also einmal ist die Switch einfach super erfolgreich, weil die Switch so cool ist. Und auf der anderen Seite hast du jetzt eine Konsole, die einfach in so gut wie jedem zweiten Haushalt gefühlt ist. Da kannst du natürlich deine ganzen alten Marken wieder rausgraben. Einfach probieren. Dann probier mal halt ein Pikmin 3. Ja gut, Pikmin 3 ne, haben ein paar gekauft, dann machst du halt Pikmin 1 und 2 und direkt ein Pikmin 4 in Development. Du kannst das die ganze Seite einfach nur ausschlachten und bei der nächsten Konsolengeneration oder bei der nächsten Konsole, bei der Switch 2, hast du Spieler, die eventuell schon Berührung hatten mit Pikmin, mit Captain Toad oder was auch immer. Also die sind ja dann schon vorbelastet oder beziehungsweise haben einige Sachen anschnuppern können. Und so baust du das, diese Legacy immer weiter auf und mit neuen Publikum. Ja. Und das macht ja in meinen Augen Sony zu wenig. Weißt du, so, dann hauen sie was raus. Was ist das? Last of Us Part 1 und Part 2. Weißt du, fuck you. Das ist einfach zu frisch. Du kannst noch alte Marken einfach nochmal rehabilitieren, vernünftig vermarkten, vernünftig umsetzen und dann vielleicht noch gucken, dass du da einen neuen Teil rausmachst, weil es funktioniert halt irgendwo. Die Leute sind ja draußen, die haben ja Bock auf die Games und die sind vielleicht auch nostalgisch und alt, wie wir, weißt du, haben da Bock drauf. Die lässt du einfach im Stich und konzentrierst dich auf ein Publikum. Das ist scheißegal, ob du auf der PlayStation Live-Service Games spielst oder auf der Switch oder auf dem PC. Die gehen dahin, wo die ganzen Sachen sind. Und Steam ist halt wieder was ganz anderes als der PlayStation Kosmos.
Ja. Apropos Remake, es ist ja auch gerüchtet, dass es ein Horizon Zero Dawn Remake geben soll.
Hab ich auch gelesen. Zeit, ne?
Das ist Spiel des 2017. Ey, Leute, Alter.
Und sieht aus, als wäre es vorgestern erschienen. Muss man auch sagen.
Ja, das, ich weiß nicht. Also, hätte ich bei den großen beiden was zu sagen, bei Xbox oder PlayStation, da würde das anders laufen. Leute, das ist eine offene Bewerbung.
Dann hätten wir noch als News eine weitere Studioschließung, die mich tatsächlich etwas getroffen hat, muss ich sagen. Als ich gelesen habe, dachte ich mir so, okay, vielleicht liegt es daran, weil ich mich kürzlich damit beschäftigt habe, aber auch, weil ich den Namen eigentlich auch in den letzten Jahren immer mit einem wohligen Gefühl im Kopf hatte, und zwar Ready at Dawn. Wurde geschlossen, das gesamte Studio aus, wir sind hier, Kalifornien, 2020, also die sind ja eher so, man verbindet die mit Sony, weil sie ja aus ehemaligen Naughty Dog-Entwicklern entstanden sind, haben dann Dexter gemacht für die PSP und The Order 1886 und sind dann aber in den VR-Bereich gewandert und wurden dann 2020 von Meta aufgekauft, haben dann, glaube ich, diese Echo Combat Spiele gemacht, glaube so 1, 2. Es waren so Multiplayer Sachen, die eigentlich ganz gut liefen und auch sehr beeindruckend waren, aber Multiplayer und VR ist sehr schwieriges Feld. Und dann halt den Nachfolger von ihrem beliebten Lone Echo, also Lone Echo 2. Und das war's dann und hat sie anscheinend den Erwartungen nicht entsprochen und wurde jetzt komplett geschlossen. Also 4 Jahre nach Aufkaufen. Das ist wieder ein weiterer Fall von genau diesem Muster. Schade, oder?
Ja. Nicht zu vergessen, die beiden God of War-Spiele für PSP haben die auch gemacht. Stimmt.
Ganz genau,
ja. Die haben eigentlich eine gute Sony-Vergangenheit. Da hätte man früher mal zuschlagen sollen, bevor Meta das gemacht hat. Aber wahrscheinlich haben die zu viel bezahlt. Also Meta hat mehr bezahlt, als Sony geboten hat, wenn die überhaupt geboten haben. Aber jetzt ist halt leider vorbei. Schade.
Ich muss ja sagen, ich muss eine ganz, ganz große Lanze brechen für Lone Echo. Weil ich habe nur den ersten Teil gespielt. So ein unfassbar geiles VR-Spiel. Ich kann es nur mal ganz, ganz hoch. Das ist mein Lieblings-VR-Spiel neben Half-Life Alyx. Ja, das hat mich richtig umgeblasen. Hab's
nie gespielt.
Okay, cool. Du, Andi, nicht, ne? Denke ich mal.
Mir sagt's auch nicht.
Also das war so unfassbar gut. Also du spielst halt einen Roboter in so einer Raumstation, so einer ISS-Raumstation mit so einer Anomalie und sowas. Und das Bewegen in dieser Schwerelosigkeit mit den, weißt du, wo du dich so dran hangelst und dich so abstoßt und mit der Gravitation, also mit der Schwerelosigkeit also durch dieses Ding zu manipulieren, das hat so unfassbar Bock gemacht. Das hat wirklich richtig geil. Und deswegen hat mich das auch so enttäuscht, dass jetzt der zweite Teil scheinbar nicht so gelungen ist, weil der erste Teil hat einen richtig geilen Cliffhanger. Und scheinbar ist das wieder mal nicht gut genug und das Ding ist durch. Schade.
Aber auf welchen Systemen gibt es das dann?
Weil da ist ja Meta.
Ich bin gerade im Meta-Store, aber da finde ich die Spiele nicht.
Müsstest du eigentlich finden, weil es ist ja vom Meta selbst. Es ist auch immer schwierig, muss ich noch dazu sagen, für Meta selbst, die in diesem VR-Bereich fast schon so die einzigen sind, die ganz, ganz viel Geld in die Hand nehmen, um die Technologie voranzubringen. Also das meiste geht in Search and Development. Und das ist für sie natürlich, also für Meta, super interessant, spannend, aber da geht so viel Geld, wird so viel Geld verbraten, die am Ende halt irgendwo nicht lohnen, weil das einfach immer noch nicht Anklang findet für den Otto Normalkunden. Ja, schade, schade.
Vielleicht kommt Krafton ja und kauft die auch. Und kauft The Order 8086 von Sony auf und macht dann The Order 8087. Das würde ich geil finden.
Ja, um das aufzulösen, Lone Echo 1 und 2 erschienen beide exklusiv für Oculus Rift, also für PC-VR-Headsets. Deshalb finde ich die auch im Quest Store nicht.
Ist möglich. Ich habe das, glaube ich, tatsächlich, ja, stimmt, ich habe das über Steam gekauft und dann über ein Link-Kabel gespielt. Stimmt, so war das. Dann, ich habe noch so ein paar kleine News, also die ich noch gerne mal loswerden will. Obwohl, mir fällt nur noch eine einzige ein. Und zwar gibt es ein neues Studio, das gegründet worden ist von den ehemaligen Arcane-Entwicklern, die ja auch von Microsoft abgesägt wurden. Und die nennen sich Wolfeye Studios und die machen ein neues Immersive Sim. Das ist genau ihr, ihr Ding, ne? Dishonored, Prey. Ja. Diese Spiele, die ja eigentlich
perfekt
gute Publikumslieblinge sind oder zumindest Kritikerlieblinge, kann man sagen. So richtig erfolgreich sind sie nie gewesen, aber trotzdem, ich freue mich, weil es kann nicht genug Immersive Sims geben, gibt zu wenig, muss ich sagen. Ich finde die einfach alle geil. Freue mich total. Kommt bald. Also bald. Dauert noch ein bisschen, aber.
Ja. Ja. Gepublished von Krafton. Okay, jetzt auch.
Die Krafton-Episode. Was ist denn jetzt hier bald mit der Opening Night Live? Es wird jetzt, die Gamescom steht vor den Startlöchern.
Streamen wir das?
Ich bin nicht da.
Aber ihr seid ja da. Ey, ich muss die alleine streamen. Wann ist die nochmal?
Also Andi könnte die durchaus noch streamen. Also die ist am 23. Nein, das ist nicht am 23. Das wäre Freitag.
Nee, das
die müsste am 20.
Donnerstag, 22.
Nee.
20.
Die muss doch...
Ist die nicht im
also okay, wir müssen das jetzt mal googeln. Opening Night Live
2000. Mittwoch wäre... Vielleicht streame ich das, wenn ich das schaffe. Ansonsten sprechen wir da sicherlich drüber. Jeff Keighley hat auf jeden Fall heute gepostet bei Twitter, dass, was unser Lieblingsspiel ist, worauf wir gehypt sind. Und ja, es werden neue Spiele angekündigt auf der Opening Night Live. Es hat jetzt nichts zu bedeuten. Die Opening Night Live ist mit das niedrigste Tier, was es bei Release-Ankündigungsveranstaltungen gibt, nach Summer Game Fest und den eigenen Showcases, sage ich mal, oder?
Mhm.
So Platz 3. Also ich erwarte jetzt nichts mehr als irgendwelche DLCs, Standalone-Add-ons oder Double-A-Games und kleiner. Ich glaube nicht, dass Microsoft jetzt daherkommt und sagt, hey, hier ist Halo 7, gönnt euch. Ne, aber es sind auf jeden Fall viele große Studios am Start. Eigentlich alle, die da irgendwie beteiligt sind. Und irgendwas gibt man ja Jeff Keighley immer. Zum Beispiel hat Microsoft gesagt, es gibt was zu Indiana Jones zu sehen, was für mich darauf hinweisen oder hindeuten lässt, dass ein Release-Datum bekannt gegeben wird. Was ich natürlich cool finde, weil das ist einer der Titel, auf die ich mich am meisten freue aus dem Hause Microsoft.
Richtig. Ich, was mich ein bisschen stutzig macht und kribbelig macht, ist so eine Gerüchte über einen neuen Eintrag in der Reihe von Darksiders. Oder ist das jetzt schon bestätigt worden, nicht, oder?
Das war, der Trailer ist doch schon,
ist schon bestätigt worden.
Da war doch beim THQ-Event, gab es doch den Trailer.
Ach, das war das, ja, okay. Ich habe das jetzt total vergessen, weil wir haben ja auch nicht über den THQ, doch haben wir darüber gesprochen. Ey, es ist einfach alles bei mir verwaschen, keine Ahnung. Das freut mich natürlich, dann vielleicht gibt es ja da schon vielleicht Näheres zu sehen. Also auf der Opening Night Live, das würde mich am meisten interessieren.
Es gibt auf jeden Fall was zu sehen zu Kingdom Come Deliverance 2. Das leider verschoben wurde übrigens.
Apropos.
Den Februar.
Ja, was vollkommen in Ordnung ist.
Apropos verschoben. Ich scroll hier gerade so ein bisschen durch meine Twitter-Timeline, um zu gucken, was eventuell noch so an Spielerscheinungen ansteht. Und sehe hier gerade Rumor, ne? Also Gerücht. Indiana Jones delayed to Quartal 1 2025.
Habe ich auch gelesen. Und PlayStation 5 Release kurze Zeit später.
Sechs Wochen, 3 bis 6 Monate später,
ja. Ich lese aber auch gerade, dass Final Fantasy 16 wohl für die Xbox und den PC angekündigt
werden. Ja, ist ja überfällig.
Könnte. Es ist überfällig auf jeden Fall, ja. Da könnte auch sowas, das sind aber Sachen, die könnte ich mir auf der Gamescom vorstellen. Jo. Also Timed Exclusives auf anderen Konsolen, die dann für alle bekannt gemacht, auch für alle bereitgestellt werden, sowas könnte ich mir gut vorstellen. Final Fantasy 16 macht absolut Sinn. Was könnte noch Sinn machen? Ja, wie gesagt, ein großer Microsoft, haben wir schon ausführlich drüber geredet, Microsoft-Titel, der auf PlayStation kommt.
Ja, ich mache mir gar nicht so große Hoffnungen, wenn ich ehrlich bin. Also wie du schon sagtest, diese Show,
nee, es sind kleinere Sachen.
Es hat so ein jetzt nicht so eine hohe Bedeutung für mich und auch, glaube ich, nicht so für die Videospielbranche. Ich glaube, das ist ganz interessant, wenn du eben so Release-Dates zeigst oder vielleicht heißt das, oder ein bisschen Gameplay nochmal. Aber so wirklich neue Ankündigungen sind dann meistens von so kleineren Spielen, irgendwelchen Double-A-Produktionen oder irgendwas von, was weiß ich, ey, von Plyon oder von THQ Nordic, solche Sachen. Da freue ich mich auf jeden Fall, das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie abwerten oder sowas, aber das ist halt eben vielleicht dann nicht so das große Announcement jetzt, auf das man jetzt warten könnte. Also ich
War das auch wieder so eine Werbeshow wie die Summer Game Fest von Jeff Keighley und die Video Game Awards? Oh, Video Game Awards sind ja noch vor der Opening Night Live, muss man ja vorstellen, von der Wertigkeit. Da gibt's ja noch mehr zu sehen. Ja, das ist ja Platz 4 nur. Ja. Oder war das mehr so ein Gamescom-Ding mit vielen neuen Games?
Ja,
ich weiß gar nicht. Viele habe ich immer nur Werbung im Kopf, wenn ich den sehe. Werbung.
Ich glaube, dass die Gamescom, also die Messe, wahrscheinlich sowas haben wollte und sind auf Jeff Keighley zugegangen und der hat gesagt, geil, dann nehme ich halt das auch noch mit. Aber hab zwar vielleicht nichts
zu zeigen. Kann ich noch mehr Werbung machen?
Ja, natürlich. Das ist ja sein Geschäftsmodell. Der wird jetzt einfach überall sein Gesicht hinballern und Spiele sind jetzt dann, aber das möchte ich jetzt nicht irgendwie despektierlich irgendwie wiedergeben, aber ich hab da jetzt irgendwie gar nicht so.
Ist ja auch geil. Ich meine, der arbeitet dreimal im Jahr und verdient sich dumm und dusselig. Also ist total gut, für was er geschaffen hat. Also hat er sich ja auch aufgebaut über Jahrzehnte, ne? Muss man ja auch mal sagen.
Ja, aber.
Ja.
Wir können ja noch mal ein bisschen was zu Gamescom sagen, weil das können wir schon mal noch mal hier erwähnen. Wir sind zu zwei Drittel auf der Gamescom vertreten. Und zwar Mittwochvormittag. Sind der Andi und ich noch ein bisschen unterwegs in den Messehallen. Da werden wir vielleicht ein bisschen uns umschauen und gucken, ob wir da ein bisschen was mitnehmen und diesen Flair aufsaugen und vielleicht trifft man sich ja. Ich bin dann auch noch den ganzen Tag dort und am Freitag bin ich da auch nochmal am Start. Also falls man sich mal sieht, dann auf der Gamescom in Köln.
Man muss auch dazu sagen, der Mittwoch ist ja ein Fachbesuchertag, also mal schauen, wer da alles auf dem Gelände sein wird, wer darf und wer nicht, aber ja, ich freue mich, ich bin gespannt, das ist ja immer wieder so ein Erlebnis, wir haben nichts geplant, wir gehen da so ein bisschen durch, schlendern mal durch die Hallen, wer uns sieht, dann gerne anquatschen, weil den Vorteil, den ihr habt, ihr wisst, wie wir aussehen. Wir wissen das von euch allen nicht und wenn ihr dann an uns vorbeigeht und sagt, ja, der hat mich ja gar nicht gesehen, ist schwierig. Also wenn ihr uns erkennt und sagt, hey, da ist der Matthias oder der Andi, dann einfach herkommen, quatschen, wir beißen nicht, das wird ganz spannend.
Ganz genau. Ich muss noch mal eine Sache einschmeißen, bevor wir weiterziehen, ne, weil ich jetzt auch gerade noch eine Webseite aufgerufen habe bezüglich Games, die da auf der Gamescom zu sehen sind, ne? Und unter anderem halt auch Indiana Jones. Und ich wusste gar nicht, dass das einen offiziellen eingedeutschten Titel hat. Das heißt ja gar nicht Indiana Jones und the Great Circle, sondern Indiana Jones und der große Kreis. Und das ist einfach ein dummer Name.
Das ist wirklich ein dummer Name.
Und der große Kreis.
Und das große Viereck.
Ist das dumm? Ja, das der ist, große Kreis.
Ich hab das, glaube ich, sogar schon irgendwann mal wahrgenommen. Und ich hatte, glaube ich, die gleichen Gedanken, aber jetzt, wo du es nochmal so aussprichst, klingt es noch richtig
und
dumm.
Und der große Kreis. Aber ich freue mich, wie hoffentlich ist der richtig groß, der
Kreis. Oh Gott, ich komm zum großen Kreis. Aber nochmal ein paar Zusatzinfos, weil es gab nämlich gerade heute irgendwie gefühlt ein paar Release-Dates. Also du hast es gerade schon erwähnt, Kingdom Come Deliverance wurde auf Februar verschoben. Dann hatten wir ein Release-Date von The Plucky Squire. Und zwar ist das der 17. September. Und wenn ihr fragt, hey, was ist das denn nochmal? Das war, glaube ich, dieses Devolver Digital Game.
Ja, ja.
Das richtig das sah witzige, richtig geil aus. Sah richtig toll aus. Ja. Und ich glaube, mit einem
dieses kleinen Storybook Game, wo ja. du so aus dem, ne, aus dem Buch selbst rausgehst und in der echten Welt bist, aber halt auch im Buch drinne bist und so, ne, irgendwie.
Super, freut mich total. Dann ja. haben wir einen Release Date für Baphomets Fluch Reforged, was mich super freut, und zwar der 19. September, also 2-3 Tage vor meinem Geburtstag. Ich freue mich riesig, als ob Charles Cecil das genauso geplant hat, dass ich da an dem Tag das spielen kann. Und am 31. Oktober erscheint Dragon Age The Vanguard, der heiß ersehnte nächste Eintrag von Dragon Age.
Ja.
Was mich
nicht so bei uns, aber
also die versuchen, das muss man ja wirklich sagen. Also das habe ich in letzter Zeit festgestellt, wenn irgendwie der Director oder der Producer oder wer auch ja. immer von Dragon Age redet, die sagen immer das Gleiche. Ey, wir sind BioWare, wir haben nach Anthem, das war glaube ich genau so ein Wortlaut, wir haben nach Anthem verstanden, für was wir stehen und für was, wo wir gut sind, und deswegen gibt's jetzt Dragon Age The Vanguard. Also sie hauen da schon ordentlich auf die Werbetrommel, das muss natürlich nichts heißen, aber irgendwie sind sie so dermaßen nicht. Von sich selbst überzeugt. Ja, aber irgendwie, es interessiert mich jetzt umso mehr, weil ich mir, nicht weil ich jetzt davon überzeugt bin, sondern weil ich mir denke, ja gut, okay, also dann müsst ihr ja schon was liefern, so, weißt du, so, keine Ahnung.
Ja, ja. Bin gespannt, also am Geld soll es nicht scheiße sein, EA wird da sicherlich einiges reinpumpen, von daher bin gespannt. Aber übrigens, wo wir noch bei Release Dates sind, vielleicht sollten wir noch, ich habe auch noch eins, falls wir da schon durch sind.
Ich habe eine ganze Liste auf hier von August.
Ach du, ja, dann mach weiter erstmal.
Ich habe von August eine Liste von Spielen. Ich nenne einfach mal so ein paar.
Nee, ich meine Verschiebungen und so.
Ach so, okay, dann sorry, dann kannst du noch mal reingrätschen.
Replaced wurde nämlich verschoben aufs nächstes Jahr.
Boah, das weißt ist
du, dieses kleine 2D-Pixel-Game, was vor 2 Jahren auf dem Xbox Direct oder Jahren? Xbox
das ist ja bestimmt schon länger, ja.
3 Jahre, ja. Boah, wir haben das damals gestreamt und dachten, boah, sieht das geil aus, das müssen wir zocken. Aber es wird immer länger und später, bis es kommt. Jetzt wurde einfach pauschal gesagt, Leute, 2025, dieses coole, war das nicht auch von den Limbo-Leuten oder so?
Nee, aber boah, das ist jetzt so, ich habe das irgendwann mal, habe ich das ein bisschen mit dem nachrecherchiert, das ist aber schon lange her. Ich weiß das gerade nicht mehr. Also wer das dahinter steckt, weiß ich gerade nicht mehr.
ZCAT Studios.
ZCAT. Guck mal, das war 2021, haben sie es announced. Also 3 Jahre ist es jetzt, ja.
Ja, krass. Boah, das war ja. Und es kommt erst 2025. Also dabei sieht das ja eher aus nach einem kleineren Game, ne? Aber krass, wie lange da sowas heutzutage.
Ja, man weiß ja auch nicht, wer braucht. Da, wie lange so, also wie groß das Team ist, wie groß die Ambitionen sind. Also naja, was mich halt
ist, nicht so groß.
Das ist ja genauso wie, also so Spiele, auf die einfach ewig dauern werden. Ich warte ja schon seit ich Stardew Valley gespielt habe, eigentlich auf ein neues Spiel von Eric Barone. Der ja jetzt an Haunted Chocolatier arbeitet, und da gab es ja schon 1-2 Trailer, aber die sind auch schon wieder 2 Jahre her. Oder Silksong, weißt du, so, ich denke mir so, okay.
Silksong, stimmt, was ist mit Silksong?
Ja, das passiert? Ist auch so, das ist so, so eine, das wird so ein Duke Nukem Forever Thema, weißt du, es wird immer wieder bei jeder Direct, bei jeder State of Play heißt es, heute vielleicht Silksong. Boah, dieser Hype ist immens. Ich würde mich freuen.
Opening Night Live. Opening Night Live, merkt euch meine Worte.
Da kommt's, ne? Okay. Das wenn da nicht Silksong kommt, ey, dann heuer ich bei
Kraftwerk. Dann hat aber Kili wirklich was gerissen. Ne?
Ja.
Okay, aber ich habe noch so eine Game-Release-Liste.
Ja, dann hau mal raus.
Weil wir kommen jetzt so in die heißen Monate, und damit meine ich wirklich in die geilen Games-Monate normalerweise. Wir haben zum Beispiel am kommenden Dienstag, am 20. Black Myth Wukong. Dann wollt ihr mal was dazu sagen? Holt ihr euch oder holt ihr euch nicht Day One? Oder anders. Ihr sagt Day One oder hole ich mir im Sale oder hole ich mir gar nicht? Okay. Black Myth, Wukong.
Zwischen Day One und im Sale. Also ich warte erst noch mal ein bisschen. Ich glaube Day One, ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, aber ich würde ja auch immer, es gibt ja auch keine physische Version so richtig, von daher.
Ich warte auf die physische Version.
Okay. Ach, das gibt's keine physische, habe ich gar nicht mitbekommen.
Es wird gibt eine, Code, aber da ist nur ein Code in der Box drin.
Ach du Scheiße. Nee, bleib mir weg damit. Aber auch eher so Sale. Bisschen warten.
Ja. Aber der gute German Strands, unser guter Twitter-Follower und ne, großer deutscher Influencer, der hat ein richtig geiles Steelbook davon letztens schon in der Hand, hat er bei Twitter gepostet. Da dachte ich auch so, das sieht aber lecker aus. Schöne Grüße übrigens.
Ja, schöne Grüße. Dann hatten wir am 23. haben wir gerade schon berichtet, Concord.
Gar nicht.
Weiter.
Ja, ebenso. Dann, was haben wir noch? Es sind viele kleine Sachen natürlich, von denen ich jetzt nichts weiß. Aber hier, am 29.8. Visions of Mana von Square.
Day One.
Ja, ich denke auch, ich bin zum Release-Datum dabei. Ich weiß nicht, ob Day One, aber so die ersten 2-3 Wochen. Wenn der Zeitpunkt, wenn ich da Zeit habe, dann werde ich es mir auch holen. Ja.
Das ist wirklich für mich auch das interessanteste Spiel in diesem Monat, obwohl ich die Mana-Reihe eigentlich gar nicht so richtig kenne. Aber das interessiert mich trotzdem so, ne? Visions of Mana, bin ich gespannt. Muss man die Vorgänger kennen? Weiß man das schon?
Nein.
Oder sind die immer unabhängig?
Die sind meist unabhängig,
ja. Ja, dann ist das für mich sogar hätte ich Interesse in Day One, tatsächlich. Ja. Und zu guter Letzt am 30.8. Star Wars Outlaws.
Sale.
Ja. Ich denke mal, ja. Ich bin zu neugierig. Also ich warte noch kurz auf die Releases, was die sagen. Aber eigentlich sieht das schon geil aus. Ne?
Mein Bauchgefühl sagt mir, wenn du als Star Wars Fan gehypt bist und das dir kaufst, dann merkst du 2 Tage später, es ist halt immer noch ein Ubisoft Spiel.
Ja, da habe ich Angst vor.
Und da brauche ich das nicht zum Launch, ehrlich gesagt.
Ja, mal schauen. Du und du?
Ja, auch Sale. Matthias? Sale. Also ja, auch zu hohes Production Value, zu viel Interesse. Ich bin ja kein Star Wars Fan, aber das ist ja trotzdem schon was, wo ich sage, okay, da kann ich nicht dran vorbei, um das mal mindestens mich dafür zu interessieren. Das habe ich aber zum Beispiel bei Forspoken genauso gedacht. So, ey, interessiert mich nicht zum Launch. Ich habe es bis heute nicht gespielt. Ich habe nur die Demo gezockt. Sei
du glücklicher.
Ja, glücklicher. Aber trotzdem ist es so, als Videospielinteressierter willst du das auch mal irgendwie mal gespielt haben, um dir eine Meinung zu bilden. Aber es gibt's jetzt sogar, es wird dir ja hinterhergeworfen mit einem
Preis von 15 Euro. Aktuell 14 Euro bei Amazon.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, schon
bei Mediamarkt in jeder Grabbelkiste für 14 Euro.
Immer für 15 Euro, genau. Und selbst da habe ich nicht mal irgendwie mit dem Finger gezuckt. Also ich weiß nicht, also ich bin so zwischen Sale und Sale. Mehr kommt dann nicht rum. Also bei mir ist es tatsächlich Visions of Mana das einzige Spiel, wo ich etwas interessiert bin. Es gibt aber viele kleine Sachen, die ich jetzt gerade nicht so einordnen kann. Es gibt zum Beispiel ein neues Spiel von Quantic Dream. Das heißt Dustborn. Es kommt am gleichen Tag wie Black Myth raus. Keine Ahnung, was es ist. Hier steht Action-Adventure für alle Konsolen. Und das klingt ja schon wieder ganz geil.
Ja, der Artstyle spricht mir jetzt nicht so an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht schon wieder so borderlandsig aus. Nee, aber das ist ein Coming-of-Age-Ding, wenn ich jetzt gerade den Trailer mir angucke, oder?
Ach, das mit dem Bus. Sein.
Ja, das ist ein Bus.
Ja, vielleicht. Also wenn es jetzt nicht irgendwie, weiß nicht. Ich habe auch ein Problem mit diesen Life is Strange Spielen, muss ich auch sagen. Ich mag zwar Coming of Age, aber es heißt ja nicht irgendwie, wir müssen mit Alternative Rock, müssen wir am Lagerfeuer sitzen und darüber reden, dass wir jetzt uns irgendwo verliebt haben. Also das ist auch nicht meins. Also das kann ich jetzt nicht bei jedem Spiel haben. Ja. So, genug davon gehabt.
Da ist das Thumbnail für das Spiel aber total unpassend. Das sieht aus wie so ein Hero-Shooter.
Ja, ganz genau.
Furchtbar.
Ganz genau. So, wir haben noch ein paar Minuten. Wir haben noch gar nicht über etwas geredet. Kunibert.
Kunibert. Kunibert. Oh, Kunibert.
Na, dann lass uns mal Kunibärten.
Ist mal wieder Zeit, genau. Und da ich eh noch so ein paar in meinem Backlog, sage ich schon, fast habe, mache ich wieder einen für euch. Und der kommt diesmal von unserem Zuhörer und, glaube ich, auch Patron Kratzerack.
Ja,
kennen wir. Der hat nämlich was richtig Cooles sich überlegt, nämlich die besten Spiele aller Zeiten für euch. Das muss ich ein bisschen erklären, damit ihr den Zusammenhang versteht. Also, ich nenne euch jetzt gleich 5 Spiele, die ihr sicherlich als die besten Spiele aller Zeiten ansieht, in eurer persönlichen Meinung.
Okay.
Okay.
Und diese müsst ihr jetzt quasi ranken. Gemeinsam ranken, genau.
Gemeinsam
ranken. Okay, dann muss der Kratzerack uns aber auch schon kennen, ne? Das heißt, er weiß, welche unsere Lieblingsspiele sind.
Richtig. Es ist ein Kunibert abgestimmt auf euch.
Ach, okay, krass.
Okay.
Bin ich gespannt.
Okay. Jetzt müssen wir die Hose runterlassen.
Was sind unsere Personalized, genau. So, es geht los mit Silent Hill 2.
Das ist schon ziemlich gut.
Es gibt eigentlich ich finde ja nicht, das ist nicht nur das, ist das beste Horrorspiel, ich finde, es ist eins der besten Spiele, die je gemacht worden sind, weil es halt für, also Design in allen Belangen halt schon vieles übertrifft. Musik, ästhetisch, Monsterdesign, Leveldesign und solche Sachen, das ist schon Masterclass.
Ja, auf jeden Fall. Es ist in seinem Genre das Beste, finde ich, würde ich schon so sagen, mit das beste Horrorspiel, was es gibt. Die Frage ist, wie wichtig ist dir das Horrorgenre selbst? Weil das wäre nicht mein Lieblingsgenre. Dementsprechend in so einer Liste kann ich es jetzt nicht auf die 1 oder 2 packen, weil da gibt es so ein, zwei Genres, die ich besser finde. Und wenn die daraus kommen, die Games, dann...
Eigentlich schon.
Also das Horror, du sagst, du willst es auf die 1 packen.
Nee, also ich will nur sagen, das Horrorgenre ist mir schon sehr wichtig. Ich habe ja eine PS1 Topliste gemacht und da waren 3 Spiele schon in der Top 5. Also 3 Horrorspiele. Mhm. Also Horror ist schon für mich was Besonderes, aber ich kann natürlich schon, also 3 ist mir zu niedrig. Alter, was soll denn noch kommen? Komm nicht mit Link to the Past.
Ja, was soll der Lieblingsspieler aller Zeiten und er kennt uns. Der kommt richtig krasser Shit. Da kommt ein The Witcher noch und sowas
das
alles.
Das wäre aber nicht also, über Silent Hill 2.
Ja, aber vielleicht kommen da noch andere Games, wo wir sagen, boah, Mass Effect 2.
Was sorry. Also du sagst jetzt, welche Platzierung?
Wer weiß.
Ich würde es jetzt so in die 3 in die Ehre einpacken.
Ah, es ist mir zu niedrig, ich bin die 2.
Ja, dann packen wir es auf die 2, aber auf deine Verantwortung.
Okay, ich nehme es auf meine Kappe.
Okay, Platz 2 ist eingeloggt.
Weil es dir sehr wichtig ist.
Zu spät, Platz 2 ist eingeloggt.
Haben verloren.
So. Nier Automata.
Ja, 1.
Nee.
Es ist mir sehr wichtig.
Wirklich jetzt? Ist das so ein Final 2 Niveau?
Ja, auf jeden Fall. Wirklich? Für mich ist eins meiner, ja.
Ach, das hat
Lieblingsspiel also, aller Zeiten.
Nier Automata ist ein geiles Game. Ich hab's auch in meiner Top 100 oder so, ist auch definitiv drin. Aber.
Ja.
Ich glaube nicht, dass wir in 30 Jahren noch von Nier Automata sprechen.
Wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte, da würde ich dich sofort...
Silent Hill 2, glaube ich nicht.
Aber natürlich, Silent Hill 2 ist ab nächsten Monat sowieso erstmal unten durch, weil das Remake ist total verkackt hat. Während alle sagen, boah, weißt du noch, Nier Automata, so ein perfektes Spiel, es wurde nie wieder angerührt.
Das werde ich sagen, wenn Silent Hill 2 Remake scheiße ist, weißt doch Nier Automata, das war ein besseres Spiel.
Ihr müsst euch entscheiden.
Oh, ja, Mann. Also sorry, also ich will es jetzt auf die 1, weil wir eine gute Konsens 1 haben müssen, aber 3 muss da für mich schon sein.
Ja, natürlich.
Das ist mir sehr wichtig.
Das gehe ich mit, also das
nehmen
wir die 3.
Okay,
nehmen wir die 3.
Ja.
3 für Nier Automata, ihr seid sicher, ja?
Ja, bin sicher nicht, aber was soll man machen?
Ja. Okay, ist eingeloggt, alles klar. Titanfall 2.
In seinem Genre schon mega krass geil. Aber in seinem Genre sicherlich aber auch nicht unangefochten an der Spitze, wie zum Beispiel ein Silent Hill 2, obwohl es da auch, da gibt es auch Anwärter. Aber da kann ich sofort ein Half-Life 2 gegenschmeißen und keiner würde widersprechen, weißt du? Oder
genau.
Ein Bioshock.
Ganz genau.
Dementsprechend würde ich das hier aus Mangel, also weil die qualitative Alternativen im Genre so groß sind, auf die 4 setzen, vielleicht sogar auf die 5.
Ich würde es auch eher auf die 5 setzen, weil was man dem Spiel nachsagen müsste, jetzt einfach mal im Konsens des ganzen Kunibärts jetzt, diese Spiele, die wir gerade genannt haben, die haben ja vielleicht auch Nachwirkungen oder andere Sachen, andere Spieler inspiriert, andere Spielestudios inspiriert.
Ja.
Und Titanfall ist ein fantastisches Singleplayer-Ding und auch ein Multiplayer-Spiel, aber halt kein Meilenstein, der irgendwas bewegt oder sowas. Deswegen.
Nee, ich würde auch sagen 5. 5 ist okay. Also im Kontext, das ist jetzt wirklich, ne? Also bei einem Kunibet auf der 5 jetzt ranken ist natürlich schon hart, aber es geht um die besten Spiele aller Zeiten und da würde ich es auch schweren Herzens auf die 5 setzen.
Ja,
um die besten Spiele aller Zeiten in euren Augen, ne? Nicht
ja, in euren Augen. Ja, okay. Ja, alles gut. Nee, das ist alles schon gut. Eine finale, absolute Liste. Das gilt für jeden.
Also 5, ja? Okay. Ja. Gut. Baphomets Fluch.
Oh.
4.
Oh Gott.
4.
Ihr habt jetzt die 1 und die 4. Entscheidet weise.
4. Oh. Wir können sie nicht auf die 1 setzen, Matthias. Das siehst du doch selbst.
Ja, ich sehe das natürlich selbst. Aber
ich weiß, es ist eins deiner Lieblingsspiele aller Zeiten.
Es ist das Lieblingsspiel. Aber das Lieblingsspiel. Aber man muss auch sagen, ey, die 1 ist jetzt frei für irgendwas, was jetzt kommen könnte. Und wenn es jetzt am Ende Chrono Trigger ist, ich schwöre, dann breche ich
Es ist Final Fantasy 7 oder Metal Gear Solid.
Ja, okay, dann machen wir die 4, das ist vollkommen in Ordnung. Und was kommt jetzt auf die 1?
Okay, also die 1 ist nicht Final Fantasy 7. Und das ist auch nicht Metal Gear Solid. Es ist das erste Nier.
Oh, jetzt bin ich
okay, damit. Okay, das ist zwar irgendwie total wild jetzt hier, aber das ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Das wäre aber für mich jetzt persönlich tatsächlich, aber weiß ich gar nicht.
Für mich wäre es, ja, ich liebe das Spiel.
Ich finde es auch geil.
Fast schon, ich würde besser sagen als Nier Automata.
Weiß ich gar nicht. Ich mag die wirklich beide total gerne.
Ja, ich mag die auch beide, ich kann das schwer sagen, aber ich glaube schon, also Gameplay-technisch ist Nier Automata deutlich besser als Nier. Obwohl das Remake hat ja natürlich auch da einiges getan, aber ich liebe das Nier-Ding, der Soundtrack ist phänomenal.
Ja.
Und ja, das Spiel hat natürlich auch so ein paar Sachen objektiv, wo man sagen muss, boah, hier backtrackst du aber jetzt schon ganz schön viel und nochmal und hast du nicht gesehen, auch aufgrund seiner Struktur. Aber ich liebe die Charaktere und die Story, die Musik, die Welt, die dort geschaffen wurde und diese ganzen verrückten Gameplay-Mechaniken. Ich pack das hier gerne auf die 1. Also,
ich finde es halt krass, weil wir haben ja jetzt irgendwann bald, kann man ja auch ankündigen, eine neue Rüdiger-Folge. Und da reden wir über Spiele, die schlechter bewertet worden sind als eine 70% bei Metacritic. Und da ist auch Nier dabei. Das ist total
krass. Da ist Nier, ja. Das ist super, dass du jetzt schon mal Platz 1 spoilerst.
Ja, also ich wusste ja nicht, dass das dann dein Platz 1 ist, aber ich finde es halt krass, dass das überhaupt da drin ist. Ich dachte mir so, was? Also,
67.
Das ist schon krank.
Metacritic hat es. 69 per heute.
Nee, 67 auf der Xbox, 68 auf der PS3.
Ja, ist schon krass.
Ja.
Ja, also.
Das ist echt übel. Also da völlig verkannt. Haben sie einen Praktikanten testen lassen, der hat das Spiel nicht kapiert und alle haben abgeschrieben, wie es immer so ist.
Ja, also, das ist leider zu häufig der Fall, das muss man auch sagen. Aber ich bin ja momentan, also ich finde es total geil, dass ich gefühlt aktuell so eine kleine, ich habe mich so geöffnet dem JRPG-Genre. Wir hatten letzte Folge, wo Jansel und ich nur so einen Duett hatten, haben wir über viele JRPGs gesprochen. Und ich habe, um nur mal zu erzählen, ich habe Grandia beendet, in Anführungsstrichen. Ich habe einfach den letzten Boss nicht. Ich pack's
Hast du immer noch nicht geschafft?
Ich schaff's nicht. Ich habe jetzt auch gesagt, scheiße, ich habe mir das Ende auf YouTube angeguckt, weil das hat mich so geärgert. Es war wirklich nur noch der Boss und dann war das Spiel vorbei. Aber ich habe jetzt ein neues Spiel. Und ich habe ein neues Projekt. Und ich will das für euch teilhaben lassen. Ihr dürft dreimal raten, okay? Ich sage, oder machen wir, wer bin ich? Nein, machen wir, bin ich, dauert zu lange.
Doch, mach.
Ja, okay. Wer bin ich? Das dauert doch zu lange. Okay, wir machen, wer bin ich, okay? Das heißt, jeder stellt eine Frage und ich beantworte sie mit Ja oder Nein. Und wenn Nein ist, kommt der andere dran. Und wer zuerst errät, hat es gewonnen. Ich werde jetzt hier, also ich habe mir es mir jetzt gekauft. Und ich sag mal, Andi darf anfangen mit der ersten Frage. Welches JRPG-Projekt ist das als nächstes dran?
Bist du ein Spiel von Square Enix oder Squaresoft?
Ich muss jetzt mal gucken. Warte mal, das ist jetzt, das habe ich jetzt gar nicht so bedacht, dass ich natürlich jetzt auch noch vorbereiten muss. Moment, aktuell. Ja, warte, das ist. Nein,
okay.
Nein.
Oder fällt schon mal vieles raus.
Genau.
Wurdest du physisch gekauft?
Nein.
Okay. Dann fällt Suikoden weg, weil das gibt's bisher, glaube ich. Nee. Du hast es ja gekauft, ne? Und das gibt's digital. Hätte ich auch digital fragen können. Ja.
Also,
spielst du es auf dem Steam Deck?
Ja.
So.
Lass weitermachen, oder?
Das weitermachen,
ja.
Du hast muss halt noch
lass mich doch mal überlegen. Okay, bist du ein First-Party-Rollenspiel von Sony?
Nein,
dann fällt auch einiges weg, okay.
Ja, Wild Arms Legend of Dragoon.
Genau.
Kein Squaresoft. Nicht physisch gekauft und auf dem Steam Deck. Dann fallen ja auch eigentlich alle Nintendo-Sachen weg, die neu sind. Sowas wie Super Mario RPG.
Ja, aber ich dachte, wir spielen auf der PlayStation 1, oder nicht?
Bin ich ursprünglich auf der PlayStation 1 erschienen?
Nein.
Ach so, okay, dann war ich im falschen Film, okay.
Okay. Versuch mal einzudämmen, die
Konsole. Bist du in der vierten Generation zu Hause? Also sprich Super Nintendo, Mega Drive?
Nein.
Okay. Bist du ein Spiel aus dem Jahre, aus den 2000ern, sprich von 2000 bis 2010?
Ja.
PlayStation 2.
Ja, irgendwie so. Du hast ja gesagt, ne?
Ja.
Kein First Party, sagtest du?
Ist das eine Frage?
Nee, du hattest schon beantwortet.
Nee, ne? Ist kein, oder? Nee, die Frage war, ob ich ein Sony First Party bin.
Ach so. Bist du auf dem GameCube erschienen?
Nein.
Okay, Lost Kingdoms und Baten Kaitos fällt weg.
Ich muss mal kurz mal selber mal gucken, wo denn eigentlich mein Ursprung ist.
Ja, dann bleibt ja nicht mehr viel. Dann bist du auf der PlayStation 2 erschienen ursprünglich.
Nein.
Auch nicht? Bist du auf der Xbox erschienen?
Nein.
Dann ist es ein Handheld. Oder ein Handheld.
Ein Handheld-Game. Okay.
Ich kann jetzt nicht so... Also, was ist jetzt die Frage nochmal? Ob ich ein Handheld bin? Also auf dem Handheld erschienen bin?
Nee, das haben wir nur
genug. Nein, wir haben gefragt, ob du auf dem GameCube erschienen bist, auf der PS2, auf der Xbox. Du hast Xbox alles mit Nein beantwortet. Nein. Also bist du entweder Handheld oder PC.
Frag ihn doch einfach.
Bist du auf einem Handheld erschienen?
Ich bin auf einem Handheld erschienen, ja.
So, dann haben wir GBA, PSP. DS oder PSP.
Ja. Aber darf ich einen Zusatz noch sagen? Aber nicht zuerst nicht auf dem Handheld, sondern das war dann später. Ist die Spiel reportet worden.
Okay.
Ich könnte mir vorstellen, was das ist.
Hau raus.
Du hast Breath of Fire 3.
Nein.
Schade.
Das heißt, ursprünglich bist du auf einer anderen Konsole erschienen?
Nein.
Okay.
Es wird schwierig, gell? Ich merke es gerade selber. Ja, das ist total knifflig eigentlich.
Frag mal nach PC an die oder so.
Nee, ich hab ja ein Nein gehabt. Du bist doch dran. Oder
nicht? Ich hab doch auch gerade ein Nein
gehabt. Also du hast gefragt, ob ich auf einer Handheld erschienen bin. Habe ich gesagt, ja. Aber ihr habt mich nicht gefragt. Aber ja, mit dem PC habt ihr nicht gefragt.
Ich habe gerade eben gefragt, bist du vorher auf dem PC erschienen?
Das habe ich nicht gehört. Das habe ich dann nicht gehört.
Hast du Nein gesagt?
Ja, okay, sorry. Dann kann es sein, dass ich das nicht gehört habe. Aber ja, ich bin vorher auf dem PC erschienen.
Achso, das ist also ursprünglich ein PC-Spiel. Ja.
Boah, da habe ich zu wenig Knowledge, um das zu beantworten.
Ja, PC-Spiele, PC. Und die sind dann auf dem Handheld in den 2000er erschienen. Bist du ist die Handheld-Version eine offizielle Version, ein offizieller Port?
Ja, ich gehe davon aus. Steht zumindest im Wikipedia-Artikel.
Okay.
Wahrscheinlich Gothic oder so auf der Switch.
Es wäre... Ja, ich habe ja gefragt, ob das Spiel in den 2000 dann erschienen ist, von 2000 bis 2010, oder hat er ja gesagt.
Das ist auch richtig.
Also Gothic ist da ja erschienen.
Siehste?
Gothic? Spielst du gerade Gothic?
Nein, weil ich bin ein JRPG.
Ach so.
Ein JRPG aus den 2000.
Ja, ich finde es gerade so krass,
dass ursprünglich auf dem PC erschienen ist.
Also die einzigen JRPGs, also eins der wenigen JRPGs, die ursprünglich auf PC erschienen ist, dann Port bekommen hat auf dem Handheld, ist Ys.
Das stimmt, aber das ist es nicht.
Okay. Und dann bin ich raus, keine Ahnung.
Ich kenne auch jetzt nichts, was ursprünglich auf dem PC... Da fragen wir jetzt einfach mal durch. Bist du auf der PSP erschienen?
Ja.
Okay. Kennst du noch was auf der PSP ist vieles erschienen, aber was zu Silverfall? Bist du Silverfall?
Nein. No. Also das es ist jetzt auch so als kleinen Tipp. Ich bin jetzt der erste Teil dieser ganzen Reihe, ne? Und dieser erste Teil erschien zuerst auf dem PC und danach wurde es auf die PSP, aber auch laut Wikipedia-Artikel auf der PS3 und auch auf der PS Vita erschienen. Aber wie genau, so das kann, ich habe jetzt nicht alles komplett durchgelesen jetzt hier, deswegen, ich überfliege das gerade so ein bisschen.
Gibt es dein Franchise noch heute?
Ja.
Aktiv?
Letzter Teil ist gar nicht so lange her, meine ich. Ich guck mal.
Aber du bist nicht von Squaresoft. Hm.
Bist du von Falcom?
Published. Jetzt muss ich kurz gucken, weil ich meine, ja, tatsächlich, von Falcom.
Dann weiß ich.
Nie von Falcom.
Ja, dann wird's Trails in the Sky sein.
Ganz genau.
Das kam zuerst auf dem PC?
The Legend of Heroes Trails in the Sky. Es ist ja so, dass diese Legend of Heroes Reihe so unfassbar viele Fans hat.
Ja, ja.
Und ich habe, weißt du, ich habe wirklich gegoogelt, welches JRPG hat die beste Story? Und dann gab es viele Listen und immer war Legend of Heroes Trails in the Sky da drin. Und dachte mir so, es kann nicht sein. Es sind 10 Teile jetzt natürlich. Die sind so verschiedene Arcs. Und ich dachte mir, ey, ich muss einfach mal probieren. Jetzt geht's los. Ja. Einmal mal reinsteigen. Das ist immer das Problem. Ja. Und bei mir ist es so, ich kann es nicht ertragen, nur so ein Spiel einer Reihe zu spielen. Ich muss immer von Anfang an anfangen und dann auch wirklich alles. Mhm. Ne? Das merke ich gerade bei Ratchet
& Clank.
Bei Ratchet & Clank, was für eine absolute Scheißarbeit das ist, weil Ratchet & Clank hat auch so viele Ableger und dann kommt wieder plötzlich so ein Spiel hervor. Ich denke mir so, was ist das schon wieder? das gibt's auch noch und das ist wirklich total krank. The Legend of Heroes.
Krass. Hätte ich nicht, das stimmt tatsächlich, es ist 2004 zuerst für Windows in Japan erschienen. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Das ist nur ein Fun Fact. Und erst 2 Jahre später kam es auf die PSP.
Und, genau, wenn ich habe das auch immer mit PC irgendwie assoziiert. Habt ihr das mit PSP assoziiert? Ich weiß nicht,
ich dachte, das ist das PSP-Ding. Schlechthin.
Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja. Nee, aber du hast vollkommen recht. Ja, krass. Ja, cool. Sag mal, wie das ist. Es hat wirklich ja bis heute Fans ohne Ende, ne?
Bin sehr, sehr gespannt und keine Ahnung, zurzeit halt wirklich Bock auf dieses Genre, obwohl ich ja auch nicht immer so der absolute Meister drin bin. Das merke ich jetzt auch, ne? Bei Grandia am Ende voll abgelost. aber mal gucken.
Ja. Cool. Wollen wir kurz noch reden, was wir spielen? Oder ist das, weil von Andi haben wir jetzt schon lange nichts mehr gehört.
Stimmt.
Ja, ich hatte ja auch Urlaub. Ich war am Strand, am Meer und hab da tatsächlich mein Odin Handheld mitgehabt und hab eifrig Breath of Fire 4 gespielt im Urlaub. Immer so abends, wenn ich in dem Bett war, mal ein Stündchen oder zwei und dann seit wir zu Hause sind, spiele ich es wieder abends ein bisschen. Bin jetzt auch relativ weit, glaube ich. Hab's immer auf dem Radar gehabt, wollte es immer spielen. Das war so eins dieser Spiele, die ich immer hyper interessant fand und es ist gut, mir gefällt's, aber ich bin jetzt nicht so derbe gehypt, dass ich sage, das ist eins der besten JRPGs aller Zeiten, finde ich jetzt nicht, aber mir gefällt's. Ich finde, dass der Grafikstil sehr gut gealtert ist. Ich spiele übrigens die deutsche Fanübersetzung, das macht auch ganz viel Spaß. Und ja, also das ist das erste Spiel der Breath of Fire-Reihe, das ich so richtig mit Verstand spiele. Und ich glaube, ich habe mir den besten Ableger auch ausgesucht. Deshalb weiß ich nicht, ob ich mir andere Spiele angucken würde, weil dieses hier okay für mich ist. Aber es ist ganz nett.
Ja, siehst du mal. Ich habe es ja letztes Mal auch schon erzählt, ich bin ja auch mittendrin noch in Breath of Fire 4, hab das ja auch gespielt. Ich bin so, keine Ahnung, 15, 20 Stunden drin. Aber mich hat das Jeanne d'Arc-Fieber wieder gepackt. Das hatte ich, glaube ich, vor 2 Episoden erzählt, dass ich Jeanne d'Arc angefangen habe zu spielen. Auch für die PSP übrigens, aber obwohl ich es jetzt auf der PS5 gespielt und auch durchgespielt habe, nachdem ich so einen kleinen, was heißt Einbruch, aber so einen Content-Block hatte bei Level 7, wo ich wirklich gehadert habe und wirklich Taktik benötigte, um das denn zu schaffen. Habe ich es irgendwann geschafft und habe das dann auch irgendwie meistern können. Und danach wurde es dann irgendwie auch leichter und die Würfel fielen und meine Charaktere waren schön überpowered und ich habe echt eine fantastische Reise erlebt mit Jeanne d'Arc, wie sie Frankreich befreit und andere Abenteuer erlebt mit ihrer illustren Truppe. Hat mir richtig, richtig Bock gemacht, ein richtig schönes Taktik-JRPG, das habe ich noch nie so wirklich gespielt, aber das hat mich total gecatcht, fand ich richtig cool. Ich bin offen für alle weiteren Empfehlungen in diesem Genre, da würde ich gerne nochmal reingucken und ja, kann Jeanne d'Arc auf jeden Fall nur empfehlen. Level 5 Qualität, absolut toll, tolle Geschichte, tolle Charaktere, nette Musik und ein schönes Kampfsystem. Richtig, richtig cool.
Ja, super.
Jo.
Super Sache. Ich habe jetzt nichts, was ich jetzt erzählen kann, weil ja jetzt erstmal noch was ansteht. Obwohl ich spiele ja The Talos Principle 2. Das kann ich ihm kurz erzählen und ich finde es fantastisch. Aber dazu kommt dann bei der nächsten Folge mehr, denke ich mal.
Yes.
Nice. Ich habe vielleicht noch eine kleine interessante Geschichte, weil ich gerade an so einem kleinen Projekt bin. Das betrifft Nintendo DS-Spiele auf dem Nintendo 3DS. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich jetzt so langsam einsteige in die Planungen zur 20 Jahre Nintendo DS-Doku, die sicherlich irgendwann kommen wird. Aber um mich da so ein bisschen in Stimmung zu bringen, habe ich mir gedacht, komm, spielst du mal ein paar Games da drauf, um nochmal zu gucken, wie ist die Haptik und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der Nintendo 3DS war ja vollständig abwärtskompatibel. Man konnte ja DS-Spiele auf dem Ding spielen. Mhm. Und der Nintendo DS hatte ja kein Analogstick, der hatte ja nur ein D-Pad. Und bei vielen 3D-Spielen auf dem DS musstest du die Charaktere mit dem D-Pad bewegen und dann musstest du die Kamera mit dem Touchscreen steuern. Dann hattest du deinen Stift und dann musstest du dann quasi mit der rechten Hand die Kamera bewegen, indem du eben mit diesem Stift über den Touchscreen gefahren bist. Und das war bei vielen, vielen Spielen war das relativ anstrengend und auch recht unglücklich. Ich denke da an Mario 64 DS, an Metroid Prime Hunters und wie sie alle heißen. Und ich bin jetzt die Tage über einen richtig, richtig coolen Mod gestolpert, der es erlaubt, Nintendo DS-Spiele auf dem Nintendo 3DS abzuspielen. Und früher, also in der Regel ist das so, dass wenn du ein DS-Spiel auf dem 3DS spielst, dann wird die Steuerung vom D-Pad einfach digital auf das Schiebepad, auf das Analogpad des 3DS übertragen. Das heißt, du kannst immer noch nur in 8 Richtungen steuern mit dem Ding. Mhm. Und jetzt gibt es einen Mod, der es erlaubt, dass diese DS-Spiele analoge Steuerung bekommen. Dann kannst du zum Beispiel in Super Mario 64 DS mit analoger Steuerung spielen, wie damals auf dem N64. Und dazu kommt, dass wenn du ein New 3DS hast, dass du die Kamera mit dem zweiten Stick bewegen kannst. Und ich habe jetzt ein paar Spiele mal gepatcht, habe das mal ausprobiert und ich sage euch, das ist ein absoluter Gamechanger. So ein Metroid Prime Hunters mit analoger Dualsteuerung und sogar mit Gyro-Steuerung, um das Zielen zu vereinfachen, ist einfach nur richtig geil. Und ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen im DS-Fieber. Deshalb dauert das so ein bisschen. Aber jeder von euch da draußen, der einen 3DS hat und der vielleicht mit Luma auch gemoddet ist, probiert's aus. Das ist mega geil. Und das ist total schnell gemacht.
Ich finde es immer so geil, wenn man, wenn sowas funktioniert oder wenn du dann so entdeckst und das erste Mal so diese Spiele dann spielst, diese Freude dann zu spielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte das jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen Emulationen oder so, wenn ich dann so ein Spiel emuliere und das Spiel sieht einfach so unfassbar geil aus, so sieht das einfach auf dem Original-Hardware nicht aus, dann macht das Spielen plötzlich so unfassbar viel Spaß, weil du dich einfach freust, dass das so gut funktioniert. Und dann ist auch das eine Spiel dann nochmal etwas besonderer. Und das ist das Erste, was du dann in dieser Form spielst. Das ist irgendwie ganz, ganz toll.
Ich habe damals Super Mario 64 DS nicht viel gespielt, weil mir die Hände verkrampft sind beim Spielen, ne? Weil dann du bewegst den Charakter mit dem D-Pad, was ja eh schon scheiße ist in einem 3D Jump'n'Run und dann noch die Steuerung mit dem Stift, das war eine Katastrophe. Deshalb habe ich das nie wirklich gespielt, obwohl das ja ein vollwertiges Remake ist. Das ist kein Port, das ist ein Remake mit mehr spielbaren Charakteren, mehr Welten, mehr Level, mehr Items. Das ist quasi zu 50% ein eigenständiges neues Spiel. Richtig geil. Und jetzt spiele ich das wieder so ein bisschen und das ist so geil, das mit traditioneller Steuerung zu spielen.
Das klingt cool, ja.
Naja, gut. Dann würde ich an der Stelle sagen, sind wir jetzt hier raus. Wir bedanken uns bei euch, den Zuhörern, aber auch bei unseren Unterstützern auf Patreon, die uns helfen, unter anderem aber auch was zurückkriegen, denn wir haben zwei neue Sachen auf unsere Patreon-Seite hochgeladen. Auf der einen Seite gab es einen Let's Play-Versuch von mir zu Transformers Untergang von Cybertron für die Xbox 360. Wir Let's Playen hin und wieder mal und laden das dann hoch. Und auf der anderen Seite eine wunderschöne, nostalgische und ich würde sagen sehr schöne, herzhafte Bonusfolge über Geschichten und Anekdoten unserer Gamer-Kindheit. Das war ein Thema, das ihr quasi zur Auswahl hattet und ihr habt abgestimmt und das haben wir besprochen in so einer guten Stunde, war das, oder? Oder eineinhalb, ich weiß gar nicht. Stunde, glaube ich. Da haben wir wirklich Stunde, so über unsere ganzen Geschichten von damals gesprochen, Super Nintendo und so weiter. Richtig, richtig schöne Folge. Und das Ganze könnt ihr euch anhören, wenn ihr auf unsere Patreon-Seite kommt. Einfach mal unten in der Podcast-Beschreibung oder mal bei Google suchen, Controller Poesie und Patreon und uns unterstützen mit verschiedenen Stufen. Geht einfach drauf, da kriegt ihr nähere Informationen. Wir bedanken uns auch besonders bei besonderen Patronen, und zwar folgende. Und nächste Woche Gamescom. Mal gucken, vielleicht sieht man sich, mal gucken, was da kommt. Wir haben viel zu besprechen. Nähere Informationen findet ihr dann auf unseren Social-Media-Kanälen. Und in diesem Sinne sagen wir jetzt Tschüss.
Ciao.